Wunderbar Mensch.
Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast
Bernd Finke.
Alter
60.
Bei der AWO arbeite ich als
Koordinator des ambulanten Hospizdienstes.
AWO ist
ein sehr vielseitiger Träger mit vielen unterschiedlichen Angeboten auf das ganze Stadtgebiet verteilt.
Und ich bin
ein Teil davon.
Bernd, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge Hörbar Mensch. Schön, dass du da bist. Bernd, es gehört zum Leben einfach dazu, auch wenn es ja irgendwie das Gegenteil ist, das Sterben. Du arbeitest beim AWO-Kreisverband Bielefeld beim ambulanten Hospizdienst und ja, eure Arbeit ist unglaublich vielfältig, ne? Kann ich mir vorstellen.
Genau.
Wie würdest du sie beschreiben?
Vielfältig in der Hinsicht, dass wir einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben. Häufig gar nicht wissen, was der Tag uns bringen wird, weil dann geht das Telefon und es kommt ein Anruf einer Angehörigen oder eines Trägers mit dem Hinweis auf einen Menschen, auf den man uns aufmerksam machen möchte, der eventuell etwas Unterstützung wünscht und braucht. Und vielfältig in der Hinsicht, dass ich mit einem sehr komplexen internen Netzwerk zu tun habe in der AWO, mit Ehrenamtlichen, mit Kolleginnen unterschiedlicher Bereiche. Und dann noch mit einem externen Netzwerk hier in Bielefeld, weil wir sind nicht die Einzigen, die Hospizarbeit und Palliativarbeit machen, sondern auch das sind mehrere, die durchaus gut vernetzt miteinander arbeiten.
Du sagtest gerade schon, du weißt manchmal nicht, was auf dich zukommt morgens. So einen durchschnittlichen Tag, wie stelle ich mir den vor? Mit wem hast du zu tun? Für wen ist deine Hilfeleistung?
Also ich würde mein Hauptaugenmerk schon darauf beziehen, dass ich für die Ehrenamtlichen da bin, weil das ist der große Kreis derer, die halt die Begleitungen übernehmen von Begleitungsanfragen, weil das ist so der Kern unserer Arbeit. Das heißt, dieses gut zu rahmen, aufzustellen, das ist eigentlich mein Hauptjob. Dann aber auch, ja, die anderen alle, ein großes Netzwerk so im Blick zu haben und zu bedienen und zu schauen, wer braucht wann was.
Ihr betreut Menschen, die im Sterben liegen, aber ihr betreut auch die Angehörigen, die Hilfe brauchen.
Genau,
ne?
Genau.
Was sind so die größten Herausforderungen für dich in diesem Job?
Die größten Herausforderungen in dem Job sind sicherlich, wenn man Situationen miterlebt, einerseits, wenn Menschen jünger sind. Das berührt mich auf jeden Fall dann schon mal mehr, ob ich jetzt jemanden vor mir habe im gleichen Alter oder jünger oder jemand, der 80 ist, macht einen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es erstmal vor allen Dingen da, dass ich mir die Geschichten und die aktuelle Situation anhöre und erstmal auch versuche zu sortieren. Das heißt, ganz viel ist für mich auch, Betroffenheit ist vielleicht das verkehrte Wort, aber es darf immer eine Resonanz haben, dass es mich erreicht natürlich, aber dass ich vor allen Dingen erstmal in der Situation vor Ort, wenn ich die Menschen kennenlerne, darum geht, was brauchen die oder was sind jetzt gerade deren Fragen, wo ich jetzt auch schon mal irgendwie mit einsteigen kann. Dahinter steht sicherlich, dass dann eine Vermittlung einer Ehrenamtlichen steht für die konkrete Situation vor Ort im ambulanten häuslichen Umfeld, wo halt jemand erkrankt ist oder wo halt eine Angehörige, eine pflegende Angehörige oder ein Freundinnenumfeld da konkret irgendwie zeitliche Entlastung wünscht oder eine emotionale Entlastung irgendwie, dass da jemand ist, der das noch mitträgt. Und ich bin das auf einer gewissen Weise am Anfang, ziehe mich zurück, führe Ehrenamt ein, bleibe im Hintergrund für alle Beteiligten aber erreichbar. Das ist so letztendlich meine Kernaufgabe. Ja, ich mache es ja jetzt nur noch schon längere Zeit. Es gibt immer wieder Situationen oder Menschen, die mich nochmal anders anrühren. Das kann ich nicht anders sagen. Also das ist aber gar zu menschlich, würde ich auch denken, dass bei dem einen ist es die Stimme, ist es irgendeine Familiengeschichte, die einen auf einmal vielleicht auch an eigenes nochmal mehr erinnert. Was man mit reinträgt und bei dem anderen nicht ganz so. Und da muss man halt immer gut auf sich selber auch Acht geben, dass man da halt das, was ich eben beschrieben habe, gut für den anderen erstmal für dessen Fragen da ist, offen ist und das auch hört und nicht auf stumm schaltet und sich mit eigenen Geschichten auf einmal dann beschäftigt.
Und ich glaube, genau dieser Moment des Selbstbetroffenseins und Mitfühlens ist auf der einen Seite natürlich auch, kann auch eine Belastung sein für dich. Auf der anderen Seite, hättest du es nicht mehr, dann wärst du abgestumpft. Könntest du dann noch die Arbeit leisten, ist die Frage.
Das wäre meine große Sorge, beziehungsweise wenn ich das mitkriegen sollte, dann wäre ich nicht mehr gut am Platz. Und das habe ich auch durchaus in meinem Freundes-, Familienumfeld oder sowas auch zum Ausdruck gebracht. So, solltet ihr mitkriegen, dass ich irgendwann komisch werde oder irgendwie ein bisschen zynisch oder irgendwie sowas so auf eine gewisse abgestumpfte Weise, schwarzhumorig auf eine Weise, die vielleicht nicht mehr so angemessen ist, dann sagt mir das bitte, weil dann ist das ein Zeichen, irgendwas passt da nicht mehr gut. Ist bisher nicht passiert.
Aber toll, dass du dir dieses Schutzschild dann auch schon präventiv zugelegt hast, oder?
Ich baue da drauf oder irgendwie, natürlich ist es auch an mich selber Mahnung, so ein Erinnern immer wieder so, bleib da durchlässig und irgendwie lass dich irgendwie auch erreichen, aber lass dich auch nicht mit und runterziehen oder so und treiben von irgendwelchen Geschichten. Da, das ist so die große Kunst, glaube ich, das so halbwegs gut hinzukriegen. Das ist sicherlich auch nicht immer, dass es immer so gelingt, aber immer wieder zu diesem Punkt zu kommen.
Genau das habe ich nämlich eben gedacht, als du beschrieben hast, wie deine Aufgaben so aussehen. Du brauchst ja in meiner Wahrnehmung so eine gute Mischung aus Sensibilität, aber auch Hemdsärmlichkeit, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ich denke ja, dass das wirklich die Kombination ist, die auch, die mich, glaube ich, irgendwie, das bringe ich einfach mit. Maße ich mir mal an, irgendwie so zu sagen. Oder nein, das glaube ich jetzt über die vielen Jahre auch, dass das irgendwie etwas ist, was mich dazu auch nicht ohne Grund womöglich in diesem Bereich geführt hat. Und ich das jetzt 25 Jahre oder so mache insgesamt, dass das zusammenkommt und dass das, glaube ich, auch genau das ist, was dem Gegenüber gut tut.
Ja. Bei allem Mitgefühl. Irgendwann müssen die Ärmel ja mal hochgekrempelt werden und es muss überlegt werden, okay, was ist jetzt zu tun, ne?
Und nicht in das gleiche Horn der tiefen Trauer. Oder, nein, das ist jetzt vielleicht auch zu einseitig formuliert, aber nicht sich darauf irgendwie nur auf Empfang zu schalten, sondern auch so ein bisschen in Aktivität und auch sowas zu gehen.
Ja, ja.
Unbedingt.
Bernd, nun bist du beruflich mit dem Thema Sterben immer wieder konfrontiert, täglich. Was glaubst du, warum ist Sterben und Tod immer noch so ein Tabu in der Gesellschaft? Ist es die Angst vor der eigenen Endlichkeit?
Mit Sicherheit ist es das. Es ist etwas, was in unserer Gesellschaft eher als Thema weiterhin tabuisiert ist. Ich bin da ja vor 30 Jahren, knapp 1998 bin ich angefangen. Und dass auch im Rahmen der Hospizarbeit so der große Wunsch war, ein Thema zu enttabuisieren, in die Gesellschaft zu tragen und mitzukriegen, jetzt über die vielen Jahre, wie ich das mache. Man sollte meinen, dass Hospizarbeit ist eine große Erfolgsgeschichte, da hat sich vieles getan, aber es bleibt weiter ein Marathon, wenn man das sich genau anguckt, dass die Menschen eigentlich erst dann richtig ins Nachdenken kommen, wenn sie irgendeine Art von Betroffenheit bei sich selber oder bei anderen erleben. Und vorher, das kann ich auch verstehen, dass das nicht immer auf der Tagesordnung auch sein muss, das Thema. Aber dass das, ja, wir leben in einer Gesellschaft, die gerne schnell ist, die gerne funktioniert, die Erfolge und Ähnliches bitteschön vorzuweisen hat. Und das sind alles irgendwie nicht unbedingt die Schlüsselmomente und Narrative, keine Ahnung, Worte, Geschichten, die Hospizarbeit mitbringt. Die fühlen sich ganz anders an, obwohl sie vielleicht ganz ähnlich geartet sein könnten, wenn man denen das irgendwie so zulässt und zugesteht.
Wie ist für dich Hospizarbeit im Idealfall? Also wenn du schon dieses Bild wählst, ne? Also es muss eben nicht traurig und gruselig und sein, sondern es darf auch leicht und fröhlich und wie sein? Wie guckst du drauf?
Also ich habe es von Anbeginn eigentlich so erlebt, dass ich immer weiter lerne, dass ich für mich, für mein Leben ganz viel lerne, dass ich in ganz viele unterschiedliche Lebensperspektiven, Geschichten Einblick bekomme und dafür ganz dankbar bin, dass mir da diese Türen im wahrsten Sinne des Wortes ja geöffnet werden und ich da über die Schwellen treten darf, um da einfach teilzuhaben und dann in der Rolle dessen bin, der irgendwie vermittelt, der zuhört, der guckt, was brauche ich. Ich habe da sicherlich eine Kernaufgabe, so Begleitungen zu vermitteln oder Menschen zueinander zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz viel das Thema. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der selber die Begleitungen macht, aber der schon auch da, so als Bild kann man irgendwie vielleicht sowas wie so ein Brückenbauer oder einfach jemand, der Zugänge für alle Beteiligten, in welcher auch Richtung auch immer, so ermöglicht, der halt eine Ehrenamtliche im übertragenen Sinn des Wortes an die Hand nimmt und dann dort in die Familie, in ein Umfeld einführt, dass ich aber auch denen, die dort warten, sehr klar vermittle, was sie erwarten darf, dass sie nicht überspannte Erwartungen haben. Also kleine Brötchen backen ist auch immer ein Thema. Lieber erstmal weniger versprechen, als nachher große Enttäuschungen dazu produzieren. Und da erstmal eine gute Rahmung oder Stimmung dafür zu sorgen, dass die Menschen sich gerne begegnen. Und dass sie sich nicht jetzt als Betroffene reduziert sehen. Ich bin halt, mein Leben ist fast vorbei und irgendwie das bringt alles nichts. Oder ich falle nur zur Last und Ähnliches. Dass das irgendwie erstmal gar nicht so ein zentrales Thema sein muss und auch nicht wird, im besten Falle.
Ihr bietet ja Hospiz-Sprechstunden an. Mhm. Was sind Fragen, die immer wieder kommen?
Das machen wir ja noch gar nicht so lange. Das ist jetzt so ein neues Lernfeld. Hospiz-Sprechstunden, jetzt so ein Vierteljahr ist es irgendwie. Das meinte ich eben auch eingangs mit der Vielfalt von AWO, dass die AWO einfach über das Stadtgebiet verteilt viele, viele ganz schöne Räumlichkeiten hat und Möglichkeiten, solche Angebote dann auch zu installieren. Und ich mit den Kolleginnen, mit denen ich da zu tun habe, einfach dann auch dann mal gesagt habe, so, wollen wir das mal machen? Die Idee gab es schon länger, muss nur irgendwann der Schritt gegangen werden. Und jetzt sind wir alle 4 bis 6 Wochen an 6 unterschiedlichen Standorten im Quartier. Und sagen wir mal so, ein Klassiker ist doch weiterhin das Thema Patientenverfügung. Ein Türöffner auch, der sehr auf einer gewissen formalen Ebene, aber auch sehr dann späterhin an sehr persönliche Geschichten heranrühren kann, wenn es darum geht, was soll mit mir passieren, wenn ich selber nicht mehr entscheiden kann? Und was wünsche ich, dass getan wird, aber was wünsche ich vielleicht auch, dass es gelassen wird, weil ich das nicht mehr mit Lebensqualität verbinden würde, wenn es schon darum geht, so mit der Endlichkeit vor Augen und einer nicht mehr kurativ behandelbaren Erkrankung. Was ich schon, das ist ein neues Thema für uns, was sich da gerade ergibt. Wir wussten es eigentlich und es bestätigt sich, das Thema Trauer ist da ein Thema, das viele zu uns trägt, beziehungsweise wo wir an den Standorten, wo wir sind, die dort wiederum Ansprechpartner sind, die mit vielen Kontakten vor Ort da so ihren Alltag, Berufsalltag führen, dass sie auf einmal ein Angebot in die Runde bringen können, wo Thema Trauer auf einmal formuliert wird. Und dann können die Kolleginnen halt an mich, an die Sprechstunde oder Extratermine, die dann zu vereinbaren sind, verweisen, dass da halt Menschen sind, die da ja einen entsprechenden Bereich, ein offenes Ohr und Zeit genau dafür haben.
Und gerade das ist so wichtig, ne? Einfach, das hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, dieses Zuhören, Dasein, Nachfragen, was brauchst du? Es ist so individuell, ne? Also so allgemein das Sterben ja auch irgendwie ist, so individuell ist es dann ja auch doch in den letzten Momenten eines Menschen. Ja. Letzte-Hilfe-Kurse gibt es auch bei der AWO. Was verstehe ich darunter?
Letzte-Hilfe-Kurse, ein frecher Begriff, der mich am Anfang auch irritiert hat. Also ich habe das 2017 mit dem Projekt in der AWO kennengelernt, wo halt Hospiz- und Quartiersarbeit zusammengedacht wurde. Und in dem Team, das es wissenschaftlich begleitet hat, war jemand, der diese Letzten-Hilfe-Kurse mitentwickelt hat. und auf diese Weise kennengelernt und erst ein bisschen sparsam geguckt, was soll das sein? Und dann irgendwie war ich eigentlich sehr angetan von der Idee, sich nämlich angelehnt an das Format eines Erste-Hilfe-Kurses, kurz und kompakt, 4 Stunden, ein Nachmittag, sowas jetzt beim Erste-Hilfe-Kurs, die stabile Seitenlage oder welche Telefonnummern muss ich nochmal wählen, um irgendwie halbwegs ruhig in einer Situation zu bleiben und nicht komplett aufgelöst und handlungsunfähig auf einmal sich zu erleben. Und das übertragen auf das Lebensende fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr hilfreich.
Was sind da konkrete Themen?
Konkrete Themen sind, ein Netzwerk Hospiz- und Palliativarbeit lokal vor Ort vorzustellen. Also wer ist hier für was in Bielefeld zuständig? Wen kann man für was kontaktieren? Dann geht es aber auch um psychologische Aspekte, juristische Aspekte, Patientenverfügung oder sowas ein bisschen eine Einführung in immer so auf Laienebene. So, was sind Möglichkeiten der Unterstützung? Wie können Angehörige ihren Erkrankten, Familienmitgliedern, Freundinnen, Freunden hilfreich zur Seite stehen mit ganz einfachen Handgriffen, zu wissen, welche Medikamente auch helfen, sich aber auch ein bisschen auf Szenarien vorzubereiten, das und das kann passieren, um halt auch eine ambulante Begleitung zum Beispiel zu Hause sich zuzutrauen, zu wissen, dass es da auch irgendwann Momente geben wird, die womöglich wirklich schwierig werden, aber sich auch dann nicht handlungsunfähig zu fühlen, sondern erstens schon mal sich 4 Stunden das angehört zu haben, zu wissen, da gibt es Menschen, die da einen helfen und unterstützen, dass man da nicht alleine mit ist. Und zu ermutigen, das so in einem vernetzten Miteinander auch zu schaffen.
Denn den Wunsch, den haben ja ganz, ganz viele Menschen, ich möchte zu Hause sterben.
Genau.
Total nachvollziehbar, finde
genau.
ich. Aber es bedeutet halt auch für das Umfeld, wir müssen das begleiten oder wir dürfen das begleiten oder wie auch immer. Das ist ja auch schon auch mit Angst verbunden und Hilflosigkeit. Ne? Was sind das jetzt für Geräusche, die der Mensch macht? Ne? Soll ich jetzt noch die Lippen befeuchten? Mhm. Ja, nein, was soll ich denn tun? Und da, wenn ihr dann eine Sicherheit vermitteln könnt, das ist ja Gold wert, ne?
Das hoffe ich.
Ja.
Und ich glaube, das ist so. Und das ist auch am Anfang war das noch ein recht junges Format, diese letzten Hilfekurse, die mittlerweile aber wirklich bundesweit überall angeboten werden. Auch in Bielefeld gibt es mehrere Träger, die das jetzt machen. Auch da vernetzen wir uns wiederum, dass man das irgendwie gut aufeinander abstimmt, wer macht wann die Kurse, zu welchen Tageszeiten, an welchen Wochentagen. Das ist, da bin ich sehr glücklich, auch hier in Bielefeld wirklich, dass man da gut miteinander spricht und auch wenig Konkurrenzgedanken da irgendwie schaltet und waltet, sondern eher immer mit dem Blick darauf, worum geht es, um ein sehr sensibles Thema, wo man irgendwie, wo ein großer Bedarf ist und wir da gemeinsam irgendwie gucken, dass wir da halt die Menschen unterstützen und was du sagtest, irgendwie Mundpflege oder ähnliches sind ganz konkrete Geschichten, die dort im Letzte-Hilfe-Kurs auch ein bisschen vermittelt werden, wie wohltuend und wie einfach das sein kann und wie wohltuend für beide. Denn häufig dann ja auch Angehörige sich Hilfe, was kann ich denn tun? Und dann in einen gewissen Aktionismus vielleicht verfallen, der vielleicht bei jemandem wirklich in einer letzten Phase nicht mehr angebracht ist. Kein Aktionismus mehr. Und trinken heißt nicht ein 0203 Glas, das auf Ex getrunken wird, sondern ein Wattebäuschen oder was immer das halt ist. Ein Feuchtigkeitsträger, wo nur ein paar Tropfen irgendwie rauskommen. Und das wird dann als durstlöschend empfunden. Aber das halt wirklich auch glaubhaft zu vermitteln, dass das so ist, weil das Essen und Trinken ist so ein sensibles Thema, das ist ganz wichtig für die Leute und ich glaube, das geht.
Du bist seit vielen, vielen, vielen Jahren bist du mit dem Thema befasst. Du arbeitest seit 2017 für den AWO-Kreisverband in Bielefeld. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, mit welchem Gefühl gehst du in Bezug auf den Arbeitgeber?
Ja, ich gehe da gerne hin. Also das ist weiterhin ein Umfeld, das mich motiviert, wo ich immer wieder das Gefühl habe, da ist viel auch Gestaltungsspielraum Also das ist für mich, also Hospizarbeit hat auch was sehr kreative Anteile oder wo man irgendwie mit dem vernetzten Tun und unterschiedliche Sprachen auch sprechen, dass das irgendwie für mich was ganz positiv Herausforderndes ist und das erlebe ich eigentlich ganz, ganz häufig. Das ist so. Gehe ich gerne hin.
Das ist gut, wenn man das sagen kann, ne?
Das finde ich auch.
Ja. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die ich so in mir trage, wenn du sie beantworten möchtest, musst du aber auch nicht. Wie blickst du deinem eigenen Tod entgegen, geprägt von der Arbeit?
Ich könnte nicht einfach mal so behaupten, ich hätte keine Angst. Das ist auch irgendwie, das würde ich auch, ist auch nicht Ziel zum Beispiel eines Letzte-Hilfe-Kurses oder einer Hospizarbeit, den Menschen die Angst zu nehmen, weil das ist erstens auch viel zu persönlich und gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Wie gucke ich da drauf? Das ist gar nicht so einfach. Also ich bin jetzt gerade 60 geworden, da ist irgendwie so ein neues Jahrzehnt hinzugekommen und ich merke, dass halt so manche körperlichen Kräfte so ein bisschen geringer sind und mache mir da schon Gedanken auch drum, was zukünftig, wie wohnt man gut, um einfach auch mobil lange zu bleiben, sich frei bewegen zu können und das sind schon Themen, die mich da sehr sensibilisieren. Und eigentlich gucke ich auf ganz vieles mit ganz großer Dankbarkeit, was ich für mich erlebe und wo ich aber, glaube ich, auch eine Idee mehr davon entwickle, so was womöglich auch ich zu geben habe durch Lebenserfahrung oder auch Erfahrung in der Arbeit, dass ich das ganz, ganz gerne tue und weiter gespannt bin, wie das so weitergeht. Das ist mit ganz viel Demut und Freude irgendwie gleichzeitig so verbunden, das so machen zu können und zu dürfen. Und ich fühle mich da eigentlich weiterhin sehr wohl. Beantwortet nicht richtig die Frage, wie ich persönlich. Also da, das bleibt abzuwarten, wie es persönlich, wenn dann auf einmal, wenn jetzt von jetzt auf gleich bei mir jetzt eine Diagnose käme, keine Ahnung.
Was ich aber so nachvollziehbar und ehrlich finde, ne? Also nur in Anführungszeichen, wenn man mit dem Tod beruflich zu tun hat, verliert er gar keinen Schrecken, ne?
Nee.
Aber vielleicht macht's das Leben manchmal noch ein bisschen schöner.
Unbedingt. Das Gefühl habe ich.
Ja, ne?
Das habe ich. Also irgendwie sehr, sehr empfänglich für ganz vieles zu sein, zu bleiben. Das ist sicherlich vielleicht auch eine persönliche Geschichte, aber so ist es halt. Der eine kommt in dieses Umfeld beruflich, privat und das hat seine Gründe. Und bei mir ist es jetzt halt die Hospizarbeit geworden, die mich schon seit langen Jahren begleitet.
Ja, und dass dich das Leben immer noch ein bisschen mehr genießen lässt.
Genau.
Bernd, ganz, ganz vielen Dank für diese sensiblen und schönen Einblicke in deinen Arbeitsalltag und danke dir und alles Gute für dich.
Ja, ich danke auch für das nette Gespräch und die Fragen und ja, danke.
Danke dir.
Das war Hörbar Mensch, ein Podcast der AWO Bielefeld.